für die Aufnahme von Eiweiß ist grundsätzlich etwas Kohlenhydratiges auch nicht verkehrt. Das darf man auch nicht zu stark trennen oder man so eine Trennkost machen, nur hier jetzt Eiweiß essen. Aber wenn man so ein Thema mit Blutzuckerschwankungen hat, dann macht eine Ergänzung durchaus Sinn.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Schon Oliver Kahn hat mal gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Aber er hat es natürlich in einem anderen Kontext gemeint. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Die Sprechstunde zu unserer tollen Folge Eier. Superfood oder Cholesterinbombe? Das steckt wirklich in Eigelb und Eiweiß. So heißt die Folge. Wir hoffen, ihr habt sie alle gehört. Jedenfalls haben wir von euch aus der Community viele, viele Fragen dazu bekommen, die wir hier in der Sprechstunde nun beantworten wollen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Matthias, gleich die Frage an dich. Hast du dein Lieblingsrührei, wie du es uns letztes Mal so schön beschrieben hast, so schön fluffig, hast du es die Woche schon dir gegönnt?
Wir haben die Woche einmal Rührei gemacht und gestern gab es sogar noch ein gekochtes Ei.
Oh, guck mal. Also jeden Tag ein Ei, haben wir in der Hauptfolge besprochen, ist durchaus eine absolut gute Menge. Und das Thema Cholesterinbombe haben wir im Grunde zerstört. Das ist wissenschaftlich längst belegt, dass Eier eben diesen vermeintlich so negativen Effekt in den Mengen, in denen wir sie konsumieren, nicht haben. Und ein Ei am Tag ist absolut eine Menge, die völlig in Ordnung ist. Matthias, dann lass uns direkt reinstarten mit den vielen, vielen Fragen aus unserer Community. Vor allem bei Spotify haben uns ganz viele Leute geschrieben, kommentiert direkt unter die Podcast-Folge. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht mal an Spotify rein, drückt zum einen die Glocke, da kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und probiert mal über euer Smartphone, könnt ihr direkt unter die Health Nerds-Folgen eure Fragen reinschreiben. Und Wuff hat das getan. Wuff hat geschrieben, liebe Health Nerds, mal wieder eine tolle Folge zu einem sehr spannenden Thema. Meine Frage bezieht sich auf die Dotterfarbe. Gibt es Unterschiede, ob der Dotter gelb oder orange ist? Sind die Nährstoffzusammensetzungen unterschiedlich? Und ist eine Dotterfarbe gesünder? Freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Theresa. So, also Theresa. Gute Frage. Jeder, der Eier isst, hat das schon beobachtet. Es gibt tatsächlich mal ein Eigelb, was so richtig so ein helles Gelb hat. Und es gibt Eier, da ist es so richtig tief orange, fast schon so honigfarben. Ist das nur wieder ein Farbstoffeffekt, den wir auch bei der Schale schon beobachtet haben, Matthias? Oder ist da wirklich im dunklen Ei etwas anderes drin als im hellgelben Dotter?
Die Frage ist super wichtig, weil da müssen wir in zwei Richtungen nämlich denken. Das eine ist nämlich, ja, es kann wirklich ein Unterschied im Nährstoffgehalt sein. Das andere ist es vielleicht künstlich erzeugt. So, und von daher kennen wir diese Frage oder diese Einschätzung, dass man sagt, hey, guck dir diesen orangenen Dotter an, der ist doch hochwertiger. Ich weiß, dass mal eine Zeit lang postuliert wurde, dass es dadurch sich auszeichnet, dass es reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Das ist nicht der Fall. So, das heißt, die Dotterfarbe, gelb oder kräftig orange, hängt nicht von der Hühnerart ab. Das ist ja auch eine Frage, die du gerade noch mit ergänzt hast, sondern letztendlich vom Futter, das die Hühner essen. Das heißt, in einem gelben Dotter, das eher auch so ein helleres Gelb ist, dann ist das Futter sehr wahrscheinlich irgendetwas aus Mais oder Weizen, das was eben typischerweise in der Haltung mit rausgegeben wird. Und beim orangenen Dotter hätten wir Futtermittel, die tendenziell reicher sind an, wir haben dazu gesprochen, Carotinoiden, die auch darin enthalten sind. Also ich typischerweise in Gras, in Kräutern mitfinden würde und damit im Umkehrschluss sagen könnte, okay, diese Hühner sind freilaufend und futtern sich einfach so zurecht. Und dann macht das Ganze auch wieder Sinn, dass man sagt, okay, ja, da scheint doch der Nährstoffgehalt dann wahrscheinlich auch besser zu sein. Ich gehe davon aus, dass es da letztendlich herkommt. Die Nährstoffunterschiede bestehen dabei erstmal logischerweise auch in Teilen daraus, was ich an Futter bekommen habe. Aber um im Umkehrschluss jetzt zu sagen, ein dunklerer Dotter ist nicht automatisch gesünder und bezieht sich vor allen Dingen nicht auf die Menge des Omega-3 Gehaltes. Bedeutet, die Dotterfarbe entsteht durch die Carotinoide oder, und jetzt kommt eben genau das andere mit dazu, es ist künstlich gefärbt. Also das könnte natürlich auch sein, dass ich meinen Mais und Weizen nehme und den beispielsweise, es ist kein Spaß, mit Paprika einfärbe oder auch meinetwegen noch mehr Carotinoide mit ergänze, dann wird die Farbe künstlich dunkler. Und dann assoziieren viele damit, das haben wir bei den weißen und braunen Eiern ja auch als Thema, dass Menschen lieber braune Eier kaufen, weil sie sagen, okay, das ist doch gesünder, das ist doch besser, ja, ist doch nährstoffreicher.
Sieht nach Bio aus.
Hatten wir gesagt, ist nicht der Fall. Und nochmal spezifisch zu diesem Thema Omega-3-Fettsäuren, sind darin nicht höher. Ja. So, das heißt, wenn, und das gibt es durchaus auch in der Zucht, dass man mehr Omega-3-Fettsäuren reiche Lebensmittel mit integriert. Also Leinsamen, Chiasamen, vielleicht Algenmehl, vielleicht auch Fischmehl, keine Ahnung, was genau regional auch dann dementsprechend erlaubt ist. Die Eier werden dann häufig auch Omega-3-Eier genannt. Ist wahrscheinlich nicht so das Klassische, was man bei uns hier überall findet. Aber es ist unabhängig der Dotterfarbe. So, das heißt, um abschließend das nochmal zu sagen, Färbung durch Nahrung, ja. Im Normalfall wäre die Idee ganz gut zu sagen, ja, die Hühner laufen frei rum und können futtern, was sie wollen. Dann wird der Dotter auch dunkler, er wird orangefarbener. Dann würden wir sagen, okay, dann ist die Nährstoffdichte höher. Aber wenn es eben doch gezüchtete Hühner sind, ist es wahrscheinlich, wenn es sich das wirklich zeigt, irgendwie mit eingefärbt.
Okay. Kleine Side-Story. Ich war am Wochenende mit der Family unterwegs und habe eine Lachsforelle gegessen. Sehr lecker. Ganz frisch, ganz toll. Und auch spannend, auch ein Thema, mit dem ich mich noch nie so intensiv beschäftigt habe. Aber eine Lachsforelle, die ist ja so lachsfarben vom Fischfleisch. Aber wer das mal nachliest, es ist am Ende eine ganz normale Forelle, die einfach anderes Futter bekommt, was angereichert ist mit einem Stoff, über den wir hier auch schon gesprochen haben, nämlich Astaxanthin.
Ja.
Der rötlich-rosafarbene Farbstoff, der die Flamingos rosa färbt und der auch die Krabben und Lobster eben in ihrer typischen Farbe erstrahlen lässt. Das gibt man diesen gezüchteten Forellen, das mischt man ins Futter bei und dann kriegen die eben so eine Farbe von ihrem Fleisch, was dem Lachs ähnelt und dann werden sie einfach Lachsforellen genannt. Es sind aber am Ende ganz normale Bachforellen oder was es so für verschiedene Forellensorten eben gibt. Ja? Also auch hier kein Unterschied in der Nährstoffzusammensetzung. Es ist nur die Farbe des Fleisches, die dem Fisch am Ende sogar einen anderen Namen gibt. So, und Fisch ist ein gutes Stichwort, denn die Katrin hat uns geschrieben, ebenfalls bei Spotify. Sie schreibt, liebe Helfenherz, ich liebe Eier und hatte lange sogar eigene Hühner. Ich leide an rheumatoider Arthritis und habe meine Ernährung auf antientzündlich umgestellt. Ich verzichte, um weniger Arachidonsäure zu mir zu nehmen, auf Fleisch, esse aber circa zweimal die Woche, und jetzt der Zusammenhang zur Forelle, fetten Fisch. Ich achte bei Milchprodukten auf niedrigen Fettgehalt. Außerdem nehme ich täglich einen Esslöffel Fischöl zu mir. Meine Frage, würde es Sinn machen, an Tagen, an denen ich ein Ei esse, extra viel Fischöl zu konsumieren? So, Matthias, das musst du uns noch mal ein bisschen aufräumen, noch mal ein bisschen erklären. Was steckt hinter dieser Frage von Katrin?
Also, zur Erklärung noch mal. Arachidonsäure ist eine Omega-6-Fettsäure, die aus der Linolsäure entweder enzymatisch selbst gebildet werden kann, es gibt dann noch Zwischenstufen dazwischen, bis dann aber aus der Linolsäure irgendwann die Arachidonsäure gebildet wird. Wir wissen, ein Enzym ist dafür entscheidend, nämlich die sogenannte Delta-6-Desaturase. Wissen wir alle. Und die Delta-6-Desaturase ist wichtig für die Omega-6 und die Omega-3-Fettsäuren in ihrer Umwandlung. So, jetzt kommen wir auf den Punkt, den wir hier nochmal mit betrachten müssen. Da sind ja verschiedene Aspekte drin. Rheumatoide Arthritis, also eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Gelenkentzündungssituation. Und Entzündung heißt im Endeffekt, es macht durchaus Sinn, ernährungsseitig antientzündlich Ernährungsaspekte mit zu integrieren. Und jetzt der Zusammenhang zur Arachidonsäure, weil die Arachidonsäure eine Fettsäure ist, und das ist super spannend, wenn wir uns das nochmal überlegen, es gilt für Omega-3-Fettsäuren auch, EPA und DHA oder Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Diese Fettsäuren sind wichtig im Entzündungskontext. So, und ganz grob gesprochen könnte man sagen, DHA und EPA sind sogenannte Substanzen, die antientzündlich wirken. Sie haben quasi in einem späteren Prozess des Entzündungsablaufes eine antientzündliche Wirkung. Sie bilden sogenannte Protektine und Resolvine. Und die Arachidonsäure ist proentzündlich, quasi zu Beginn der Entzündung, dass wirklich auch Entzündungsmediatoren produziert werden können, unter anderem sowas wie Prostaglandine. Das ist aber zu kurz gegriffen. Die Arachidonsäure an sich ist ja auch eine essentielle Substanz. Ich finde, den Aspekt muss ich gerade noch einmal ergänzen. Unser Entzündungssystem kann nur ablaufen, wenn wir diese Fettsäuren haben und sie sind essentiell. Ich muss sie über die Nahrung aufnehmen. Super spannend, oder? Unser Immunsystem würde ohne diese Substanzen nicht funktionieren. So, und wenn ich natürlich dazu neige, dass mein Immunsystem wie bei einer rheumatoiden Arthritis zu immer wiederkehrenden Entzündungen neigt, dann macht es Sinn, entzündungsfördernde Substanzen rauszunehmen. So, die Arachidonsäure ist aber nicht nur einfach entzündlich fördern oder entzündungsfördern, sondern hat auch im Kontext der Antientzündung eine wichtige Rolle und sie ist eine essentielle Substanz. Das Wichtige hier, liebe Menschen, ist grundsätzlich das Verhältnis zu berücksichtigen von Omega-6 zu Omega-3 und ist das unter Umständen durch eine westliche Ernährung massiv verschoben. Aber dann geht es vor allen Dingen um die Vorstufe, die sogenannte Linolsäure, die in den Ernährungswissenschaften offiziell als essentiell gilt, weil der Körper sie in Teilen umwandeln kann. Bedeutet, wenn ich das auf Eier beziehe, ein Ei enthält so, also ein großes Ei enthält so zwischen 70 bis 90 Milligramm Arachidonsäure und 100 Gramm Schweinefleisch enthalten 150 bis 250 Milligramm Arachidonsäure. Das heißt, wenn ich meine Arachidonsäuremenge reduzieren möchte, würde ich an der Stelle sagen, wird schon vieles sehr gut umgesetzt. Ne? Das heißt, antientzündliche Ernährung sind ja verschiedene Aspekte. Ich lasse Dinge weg, wo ich vielleicht sehr viel oder für ein Missverhältnis eher sorgen würde. Und gleichzeitig wird mit fettem Seefisch und extra Fischöl quasi werden antientzündliche Substanzen mit hinzugefügt. Das Verhältnis ist aber trotzdem entscheidend. Und jetzt auf die Frage, soll ich vielleicht noch einen extra Fischöllöffel mit dazu nehmen? Das hat im Endeffekt keine Auswirkung dazu, weil die Supplementierung von EPA und DHA typischerweise bezieht sich eigentlich eher darauf, dass wir in der westlichen Ernährung pflanzenölbasiert mehr Omega-6 im Verhältnis haben als Omega-3. Und die Umwandlung, ich erwähne es nochmal, wird durch ein Enzym gesteuert, das nennt sich Delta-6-Desaturase. Und dann ist es ein Entweder-Oder. Entweder Omega-6 oder Omega-3 wird umgewandelt. Das heißt, wenn ich ein Missverhältnis zu Omega-6 habe, würden mehr Substanzen davon von Omega-6 mit anfallen. Und dementsprechend würde ich mich verschieben. Ich hätte dann einen niedrigen Omega-3-Index, zu wenig EPA und DHA eingebaut. Das heißt, ein extra Löffel, wenn man ein Ei isst, ist nicht notwendig. Und eine gewisse Menge, und das will ich auch nochmal unterstreichen, an Arachidonsäure ist wichtig. Ich möchte aus den Köpfen streichen, dass Arachidonsäure per se einfach nur entzündlich ist und damit schlecht ist. Arachidonsäure ist ebenfalls essentiell und sie ist ebenfalls notwendig, sie aufzunehmen. Und ja, Fleisch oder tierische Produkte liefern mir direkt verfügbare Arachidonsäure und nicht Linolsäure, die noch umgewandelt werden muss. Und darauf würde ich es eher beziehen. Das heißt, nein, die Arachidonsäure für sich alleine wird nicht proentzündlich sein. Es sind andere Faktoren, wo man eher darauf achten sollte. Darmsituation, ne? Darmregeneration, andere entzündungsmodulierende Aspekte. Da gibt es sehr viele Teile, auch im Kontext der rheumatoiden Arthritis. Und ja, es muss nicht unbedingt große Mengen an Säugetierfleisch sein. Da gehe ich mit dazu. Aber die Eier machen schon Sinn. Extra Fischölergänzung ist nicht notwendig, weil dieser Umwandlungsprozess gar nicht mehr stattfindet. Und ein letzter Aspekt, weil es ist so ein spannendes Thema, ein letzter Aspekt, die Docosahexaensäure, DHA, ist die am meisten vorkommende Fettsäure im Gehirn. Und jetzt ein Thema, was ich ganz häufig schon mal an anderen Stellen vielleicht mit erwähnt hatte, hier sage ich es aber auch nochmal. Dann stelle ich gerne die Frage, was ist die zweithäufigste Fettsäure im Gehirn? Und dann sagen viele, naja, Omega-3-Fettsäuren sind gut, dann würde ich sagen EPA wahrscheinlich. Nein, es ist die Arachidonsäure, ARA. So, das heißt, ich brauche beide Substanzen für mein Gehirn. Wenn ich das komplett aus der Ernährung rausstreichen würde, und wo würde ich sie finden? In pflanzlichen Ölen. Das wird nicht gut umgewandelt. So, ansonsten finde ich die Arachidonsäure nur in tierischen Fettquellen, zum Beispiel in Eiern. Und da habe ich eine super gute Quelle mit dabei. Und die wird nicht zu überschießenden Entzündungen führen, wäre jetzt die erste Einschätzung. Und vor allen Dingen, wenn man im Verhältnis auch noch viele andere antientzündliche Maßnahmen mit durchführt.
Also Katrin, ich hoffe, wir haben dir deine Fragen gut beantwortet. Probier's mal aus und melde dich gerne wieder bei uns über Spotify oder du kannst uns auch schreiben podcast@artgerecht.com. Dann kommt die E-Mail direkt bei Matthias und seinem Team auf den Tisch. Die nächste Frage hat uns von Anne erreicht. Anne schreibt, liebe Health Nerds, wieder eine super spannende Folge, vielen Dank. Ich esse auch liebend gerne Eier, vor allem als Vegetarierin ist das eine super Eiweißquelle. Meine Frage, sind Eier eurer Meinung nach eine gute Haupteiweißquelle als Alternative zu Fleisch und Fisch, auch für den Muskelaufbau? Oder gibt es da noch andere, vielleicht bessere vegetarische Eiweißquellen, die ihr empfehlen könnt, auch mit dem Blick auf eine artgerechte, darmfreundliche Ernährung? Ich freue mich auf eure Antwort, eure Anne. Mhm. Super, also Anne, erstmal vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst. Das freut uns natürlich sehr, sehr, sehr. Und eine spannende Frage, weil für Vegetarier oder Veganer ist es natürlich immer so ein Thema. Wo bekomme ich all die Nährstoffe her, die mein Körper braucht, die vielleicht eben in Fisch, in Fleisch oder in anderen Produkten, die ich nicht mehr esse, enthalten sind? Und das ist eine gute Frage, die sie stellt, wie ich finde. Also Eier als Haupteiweißquelle, ist das gut als Alternative zu Fisch und Fleisch? Oder gibt es etwas, was wir ihr noch empfehlen können?
Ich fange gerne einmal mit dem ersten Teil der Frage an. Tatsächlich ist es so, dass Eiweiß in einem Vollei als auch sogenanntes Referenzprotein in der Ernährungswissenschaft oder auch von der WHO immer noch mit bezeichnet wird. Das heißt, es hat eine hohe sogenannte biologische Wertigkeit. Was bedeutet das? Dass ich eine gute Aminosäurenversorgung, insbesondere der essentiellen Aminosäuren, habe. Das heißt, wenn ich Eiweiß aufnehme, im Verdauungstrakt das aufspalte, die Aminosäuren aufnehme, ich gut körpereigenes Eiweiß daraus bilden kann, was ja im Kontext des Muskelaufbaus wichtig ist zu berücksichtigen. Von daher, gute Eiweißquelle, hochwertiges Eiweiß, gutes Aminosäurenprofil, ausreichend Leucin als Motor für die Muskelproteinbiosynthese. Aber, und das würde ich eben schon auch sagen, wenn wir uns nochmal die Gehälter des Eiweißes anschauen, die wir in einem Vollei finden, muss ich, um meinen kompletten Eiweißgehalt darüber abzudecken, natürlich schon einige Eier pro Tag essen. Und da habe ich gesagt, da ist die Datenlage nach oben raus natürlich nicht so gut zu sagen, okay, dann esse ich eben 10 Eier jeden Tag. Abgesehen Verdauungstrakt, auch wenn Eier grundsätzlich gut verdaulich sind, kann es gut sein, dass es eben nicht so gut funktioniert. Und von daher machen Alternativen oder Ergänzungen durchaus Sinn. Und da müssen wir offen und ehrlich drauf schauen, okay, wenn meine Vielfalt, was völlig in Ordnung ist, wenn ich mich der vegetarisch oder vegan einschränke, aus welchen Gründen auch immer, ja, sei es aus ethischen Gründen, sei es aus anderen gesundheitlichen Themen, denen man sich orientieren möchte, dann muss ich eben schauen, wo kann ich alternativ gute Eiweißquellen mit rausziehen. Das typische Thema ist dann, dass wir hier häufig über Hülsenfrüchte sprechen. Und wenn der Verdauungstrakt intakt ist, keine Probleme bereitet, dann kann ich hier durchaus drüber nachdenken, einen Teil auch über Hülsenfrüchte beispielsweise mit abzudecken. Wenn ich in der vegetarisch-veganen Ernährung sage, es müssen vielleicht Milchprodukte sein, dann kann man auch Milchprodukte natürlich mit ergänzen. Aber es ist immer so im Verhältnis dazu. Und wir müssen ehrlich sagen, dass bei Milchprodukten muss man die Eiweiße auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Wohingegen Caseine tendenziell auch ein Trigger für das Immunsystem im Darm sein können und die Darmbarriere mit beeinträchtigen können, ist das Thema so Whey-Protein durchaus etwas, also Molke-Eiweiß, was auch ein sehr gutes Aminosäurenprofil hat, was man eventuell noch mit einsetzen könnte. Und wenn man eher im pflanzlichen Bereich bleiben möchte, dann würde ich eher etwas verwenden, Proteinpulver beispielsweise, die man mit ergänzen kann, Hanfprotein, Erbsenproteinisolat und natürlich schon versuchen, möglichst vielfältig zu essen. Das heißt, es ist ähnlich wie mit den Eiern auch, so gut sie sind und so regelmäßig wir sie essen können und so wichtig Cholin in den Eiern drin ist, nur darüber abzudecken, macht wenig Sinn. Von daher Vielfalt, wenn ich bestimmte andere tierische Lebensmittel, Fleisch und Fisch eben ausspare, dann muss ich schauen, dass ich meinen Eiweißgehalt auf anderen Ebenen decke. Und wenn es gezielt um den Muskelaufbau geht, dann ist das Ziel wieder verändert. Das heißt, Voraussetzung ist, ich ernähre mich vegetarisch, bin jetzt erstmal die Eier drin, also vegetarisch, Ovo-Vegetarismus. Wie komme ich auf meine Eiweißmenge, meinen Eiweißbedarf, wenn ich Muskelaufbau betreiben möchte? Das kann man gezielt auch nochmal mittels Atemgasanalyse beispielsweise bestimmen lassen. Aber so, wir hören das immer wieder mal, so mindestens 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Eher auch 2 oder vielleicht noch ein bisschen mehr Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um Muskelaufbau zu betreiben, dass ich genügend Aminosäuren hinzufüge. Und dann, wenn ich das berechne, da muss ich halt schon viel der Lebensmittel essen und von daher ist unter Umständen Proteinpulver noch eine sinnvolle Ergänzung dabei.
Super. Also Anne, wir hoffen auch dir eine wissenschaftlich profunde Antwort hier geliefert zu haben und wünschen dir auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen schönen Restsommer. Matthias, wir machen direkt weiter. Die nächste Frage hat uns der Paul geschickt bei Instagram als Direct Message. Er hat geschrieben, wie wirken sich Eier auf den Blutzucker bzw. Insulinspiegel aus? Sind Eier besser als Müsli oder das Frühstücksbrötchen?
Ja, das hängt natürlich auch in der Kombination des Eis mit irgendwelchen anderen Lebensmitteln zusammen. Aber wenn wir das isolierte Ei nehmen, dann haben wir natürlich eine sehr geringe glykämische Wirkung, nachvollziehbar, ne? Weil wir nahezu nicht messbaren oder sehr geringen Kohlenhydratanteil haben. Dementsprechend ist der glykämische Index quasi bei null, niedrige glykämische Last dadurch. Und für sich allein das Eiweiß ist also eine Fett-Eiweiß-Kombination und Wasser, die löst natürlich anders im Vergleich zu reinen Kohlenhydraten nicht eine hohe Insulinantwort aus. Aber trotzdem kann eine gewisse Insulinreaktion auch durch Proteine entstehen. Eher als Folge von, wenn es abgebaut ist, die Aminosäuren aufgenommen werden, kann eine gewisse Reaktion mit stattfinden. Aber ein eiweißreiches Frühstück, was durchaus eben auch mit Eiern dann stattfinden kann, ist ein sinnvoller Start in den Tag, um quasi mich auch gut mit Aminosäuren schon direkt zu Beginn mit zu versorgen. Und die Kombination, das heißt, Paul hat es angesprochen mit Müsli beispielsweise, wo ich natürlich eine hohe glykämische Last habe, wo ich einen hohen glykämischen Index haben werde. Ich werde einen höheren Blutzuckeranstieg haben, eine höhere Insulinspitze. Und da können sowohl Fettquellen als auch Eiweißquellen oder eben auch das Ei helfen, um das eben abzupuffern, dass das nicht zu stark ansteigt. Vielleicht das noch als Ergänzung für die Aufnahme von Eiweiß, ist grundsätzlich etwas Kohlenhydratiges auch nicht verkehrt. Das darf man auch nicht zu stark trennen oder man so eine Trennkost machen, nur hier jetzt Eiweiß essen. Mhm. Aber in der Kombination und wenn man so ein Thema mit Blutzuckerschwankungen hat, dann macht eine Ergänzung durchaus Sinn.
Ja, lass uns direkt beim Frühstück bleiben. Da hat uns nämlich noch eine Frage erreicht von der Kati. Sie hat geschrieben, ich habe mal gehört, dass man Eier möglichst immer mit Olivenöl oder zum Beispiel Avocado kombinieren sollte, um das enthaltene Lutein und Zeaxanthin besser aufnehmen zu können. Ist das wirklich so oder eher ein Mythos? So, das passt ein bisschen dazu, was du gerade auch gesagt hast.
Genau, wenn wir fettlösliche Substanzen haben, werden sie mit etwas mehr Fett auch besser aufgenommen. Jetzt habe ich aber natürlich auch schon eine gewisse Fettquelle oder auch gar nicht so geringe Fettquelle in dem Ei selbst mit drin. Und dann muss es nicht unbedingt ergänzt werden, aber kann eine Kombination dafür durchaus sein.
So, und Matthias, eine Frage schaffen wir noch hier in der Sprechstunde. Mira hat uns geschrieben, eine Nachricht per E-Mail an podcast@artgerecht.com. Liebe Helfnerz, meine Frage zu eurer Folge über Eier. Kann der Konsum von Eiern die Hautqualität verschlechtern? Konkret, ich leide unter Akne und habe den Eindruck, immer wenn ich Eier esse, wird es schlechter. Bilde ich mir das ein oder ist da tatsächlich etwas dran? Liebe Grüße, Mira.
Also es gibt keine, zumindest auch mir bekannte oder auch in der Recherche nochmal starke Evidenz dafür, dass es einen Beleg gäbe durch den Eikonsum, dass Akne quasi mit ausgelöst werden könnte. Aber wie so oft kann jeder Organismus unterschiedlich darauf reagieren. Es scheint ja erstmal eine Auffälligkeit zu sein, die sie selbst festgestellt hat. Bedeutet, was könnte unter Umständen auch mit einer Rolle spielen? Vielleicht auch irgendwas in Richtung pseudoallergische oder allergische Reaktion, dass es vielleicht auch nicht unbedingt spezifisch Akne sein muss. Bei Akne wissen wir, da spielt der Insulinstoffwechsel und IGF-1, also Insulin Like Growth Factor 1, durchaus mit einer Rolle. Das beeinflussen Eier eigentlich auch nicht wirklich stark. Wobei natürlich dann durch den Eiweißgehalt es eine moderate Wirkung darauf geben könnte. Was man schon versuchen kann, ist, wenn man in so einer Akutphase in der Akne eben vielleicht auch mit drin ist, so einen Auslassversuch mit Eiern eben vorzunehmen, 4 bis 6 Wochen, um dann zu schauen, nimmt das wirklich ab. Aber es gibt keinen klaren Akne-Zusammenhang, der dafür sprechen würde, dass die Eier das wirklich mit auslösen würden, wenn es individuell eine Sensitivität mit besteht und der Körper dann dementsprechend besser darauf reagiert, wenn keine Eier zugeführt werden, dann sollte man das durchaus berücksichtigen und kann es eher reduzieren. Aber außer den Eiern würde ich nochmal mit berücksichtigen, dass vielleicht auch der Verzehr von Milchprodukten oder Lebensmitteln mit hohem glykämischen Anteil oder die Gesamtfettqualität auch nochmal mit berücksichtigt wird. Also neben dem Insulinstoffwechsel natürlich auch das, was wird sonst noch gegessen, wird das Ei vielleicht mit etwas kombiniert. Man darf nicht vergessen, haben wir ja auch zugesprochen, dass dieses eine Ei, was die Bevölkerung meistens schon isst, irgendwo in Lebensmitteln sonst mit verarbeitet ist und man quasi Ei häufig auch mit dabei hat. Also sowas kann man eher auch nochmal mit berücksichtigen, ob es dann wirklich das eine isolierte Ei ist, was man zu sich nimmt, kann man mit beobachten, kann man eben aber auch nochmal gezielt individuell drauf schauen.
Wir haben viel gelernt in diesen beiden Folgen über das Superfood Eier. echte, hochverdichtete Nährstoffpakete mit wirklich gutem Protein, mit gesunden Nährstoffen, mit vielen Vitaminen und mit vielen positiven Eigenschaften. Matthias, hat wieder großen Spaß gemacht. Dankeschön für deinen Input. Und Leute, wir können euch versprechen, nächste Woche Donnerstag gibt's eine neue spannende Folge hier bei den Health Nerds mit einem neuen Thema. Vorher, am kommenden Montag, da gibt es eine Health Nerds Pro Edition. Wir haben einen echten Professional zu Gast, der aus seiner Lebenswelt, aus seiner Erlebniswelt berichtet und uns viele Dinge mitgeben wird, die uns inspirieren oder vielleicht auch helfen, unseren Alltag gesünder und besser zu gestalten. Wir sprechen mit Tom Sitas. Der Typ ist eine Maschine, muss man wirklich sagen, ein Apnoe-Taucher, also jemand, der die Luft anhält und dann tauchen geht. Und zwar unglaublich lange, unglaublich tief. Tom Sitas hält 22 Weltrekorde und er schafft es, um euch nur ein Gefühl zu geben, die Luft ohne Atemgerät für 22 Minuten und 22 Sekunden anzuhalten. Unglaublich. Wie er das schafft und was wir von ihm über mentale Stärke, Resilienz, Stressmanagement uns abschauen und lernen können, das hört ihr kommenden Montag hier bei den Health Nerds in der Pro Edition. Macht euch einen Marker vielleicht ins Handy oder drückt die Glocke und den Abonnieren-Knopf, damit ihr diese Folge auf keinen Fall verpasst. Ich kann euch versprechen, was der Typ uns erzählt, ist wirklich mehr als beeindruckend. Matthias, an dich auch ein herzliches Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.